das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Israel hat seine Luftangriffe im Libanon fortgesetzt. Laut libanesischer Regierung wurden 25 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt. Die Angriffe richteten sich auch gegen die Kommandoebene von Hamas und Hisbollah. So wurde in der Nähe der Hafenstadt Tripoli ein Hamas-Anführer getötet. Noch nie zuvor während der laufenden Offensive hatte Israel so weit im Norden des Libanon angegriffen.
Vergangene Nacht, Feuer im palästinensischen Flüchtlingslager Bedawi, unweit von Tripoli. Der israelische Drohnenangriff galt ihm, einem Kommandeur der radikal-islamischen Hamas. Die Organisation bestätigte seinen Tod über soziale Medien. Dem Angriff weit im Norden des Libanon folgten auch heute weitere israelische Luftschläge in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut. Ziele waren offenbar Einrichtungen der Hisbollah. Unter dem Beschuss leidet auch die Zivilbevölkerung. In dieser Schule haben Kinder aus dem Süden Beiruts einen Zufluchtsort gefunden. Wir versuchen, so gut es geht, ihnen den Druck zu nehmen und sie mit sportlichen Aktivitäten mit ihren Freunden zu beschäftigen. Die israelische Armee setzt im Süden des Libanon ihre Bodenoperationen fort, wie diese Bilder zeigen sollen. Ziele seien unter anderem Tunnel der Hisbollah gewesen. In Israel selbst fing die Armee auch heute wieder Geschosse der Hisbollah ab. Unklar ist weiter, wie Israel auf die massiven Angriffe des Iran vom Dienstag reagiert. US-Präsident Biden äußerte sich dazu gestern in Washington. An ihrer Stelle würde ich über andere Alternativen nachdenken, als Ölfelder anzugreifen. Im Libanon setzt Israel weiter darauf, möglichst viele Kämpfer und Führungsmitglieder der Hisbollah auszuschalten. Inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass Hashem Safieddine, der designierte Nachfolger des langjährigen Hisbollah-Führers Nasrallah, bei einem Luftangriff vor 2 Tagen getötet wurde.
Hier im Libanon wirkt die Hisbollah zunehmend geschwächt. Trotzdem scheinen viele in der Miliz bereit, weiter zu kämpfen. Nicht zuletzt deswegen ist Israel weiterhin davon entfernt, seine Kriegsziele zu erreichen. Für die Menschen, gerade hier im Libanon aber, bedeutet jeder weitere Kriegstag neues Leid.
Und jetzt ist mir mein Kollege Christian Limpert zugeschaltet. Er ist gerade im Süden Israels unterwegs. Wie nehmen Sie so kurz vor dem Jahrestag des Hamas-Terroranschlags am Montag die Stimmung im Land wahr?
Ja, hier im Süden, wo wir heute unterwegs waren, in vielen Orten, die am 7. Oktober von der Hamas angegriffen wurden, blicken die Menschen sehr deprimiert, sehr hoffnungslos in die Zukunft, auch auf diesen Jahrestag. Wir sehen es hinter mir, hier findet gerade eine Protestaktion statt. Es sind einige hundert Anwohner aus diesen Orten, insbesondere Freunde und Angehörige von Geiseln, die vor einem Jahr entführt wurden. Sie fordern weiterhin einen Geiseldeal, eine Waffenruhe, doch danach sieht es nicht aus. Wir konnten heute auch Richtung Gaza gucken. Dort gibt es weiterhin Luftangriffe. Wir haben weiter große Explosionen gesehen. Und die Sorge ist hier schon, dass dieser Jahrestag, dieses Erinnern in den Hintergrund gerät durch den Krieg mit der Hisbollah, aber eben auch durch den schwelenden Konflikt mit dem Iran. Alle gehen davon aus, dass es eine Reaktion geben wird. Aber wann die stattfinden wird, dazu gibt es bislang keine konkreten neuen Hinweise.
Dankeschön, Christian Limpert. Und über einen möglichen israelischen Schlag gegen den Iran und die weiteren Entwicklungen im Nahen Osten halten wir Sie auf dem Laufenden bei tagesschau24 und tagesschau.de, dort unter anderem mit unserem Live-Blog. Bereits vor dem Jahrestag am 7. Oktober sind an diesem Wochenende zahlreiche Demonstrationen geplant. Für Israel, aber auch für die Palästinenser. In Berlin wird bei einer Veranstaltung auf dem Bebelplatz an die israelischen Geiseln erinnert. Vor der Humboldt-Universität versammelten sich am Nachmittag nach Angaben der Polizei etwa 650 Menschen, um ihre Solidarität mit Israel zu zeigen. Die Kundgebung sei ohne größere Störungen verlaufen. In mehreren Städten gingen Menschen bei pro-palästinensischen Kundgebungen auf die Straße. 1.000 Teilnehmende waren es in Berlin. Bei Reden wurden deutsche Waffenlieferungen an Israel kritisiert. In Hamburg waren es nach Polizeiangaben etwa 950 Demonstrierende. Die Kundgebung richtete sich gegen das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen. Ein Großaufgebot der Polizei begleitete die Versammlung. Größere Zwischenfälle wurden nicht gemeldet. Antisemitismus hat seit dem 7. Oktober vor einem Jahr deutlich zugenommen. Das zeigt sich auch im Internet und in den sozialen Medien. Jüdinnen und Juden werden vielfach gezielt beschimpft und bedroht. Mit Auswirkungen auf ihr Leben, das sich seitdem verändert hat.
Fotos der israelischen Geiseln vom 7. Oktober. Es hat sich seitdem viel verändert für die jüdische Studentin Rebecca Vaneva. Jüdinnen und Juden fühlen sich verunsichert, gar bedroht, hier in Deutschland. Regelmäßig sieht und erlebt sie Antisemitismus, vor allem im Internet. So wie hier, ein Davidstern mit Hakenkreuz.
Seit dem 7. Oktober würde ich sagen, dass es auf jeden Fall deutlich mehr israelbezogenen Antisemitismus gibt. Es gibt sehr viele Verschwörungstheorien und auch Symboliken von Terrororganisationen, die immer häufiger vorzufinden sind. Und das ist natürlich auch extrem bedrückend.
Was sie erlebt, zeigen auch wissenschaftliche Studien. Nachrichtenberichte wie etwa der Tagesschau, die den Nahostkonflikt thematisieren, bekommen eine Flut antisemitischer Kommentare. Auch Ex, früher Twitter, ist voll von Bildern wie diesen, Netanyahu verglichen mit Hitler. Diese Posts haben Auswirkungen.
Es führt dazu, dass jüdische Menschen nicht mehr am Diskurs teilnehmen, weil sie eigentlich ständig Angriffen ausgesetzt sind und sich zurückziehen und damit einfach auch gar nicht mehr sichtbar sein können auf den Plattformen. Das führt natürlich dann auch zu einer Diskursverengung.
Was sich im Netz ausbreitet, macht vielen Angst. Jüdische Stimmen könnten verstummen. Das ist auch Rebecca Vanevas Sorge.
Der CDU-Vorsitzende Merz ist gegen sofortige Verhandlungen mit Russland über einen Waffenstillstand in der Ukraine. Entsprechenden Forderungen prominenter ostdeutscher Politiker, auch aus seiner eigenen Partei, erteilte er eine Absage. Gespräche seien erst möglich, wenn Russland erkenne, dass mit militärischen Mitteln keine weiteren Geländegewinne möglich seien. Zudem sprach sich Merz für ein gemeinsames Vorgehen mit Polen, Frankreich und Großbritannien aus.
Zerstörungen durch den Krieg in der Ostukraine. Die russischen Bombardierungen in der Region dauern unvermindert an. Für die politische Ordnung Europas nach dem Krieg schlägt CDU-Chef Merz heute eine Kontaktgruppe vor. Sie soll Vorschläge erarbeiten und aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen bestehen. Man wolle die Ukraine weiter unterstützen, sagt der CDU-Verteidigungspolitiker Wadefuhl bei Tagesschau 24.
Aber selbstverständlich müssen wir die Bemühungen verstärken, zu einem Friedensschluss zu kommen. Daher der Vorschlag von Friedrich Merz, dass Europa sich endlich vorbereitet. Der Kanzler hat vor der Sommerpause davon gesprochen, es sei jetzt Zeit dafür, Friedensgespräche zu führen. Er hat nichts unternommen.
Die Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg sowie der Thüringer CDU-Vorsitzende hatten kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine aktivere diplomatische Rolle Deutschlands gefordert. Es gehe darum, einen Waffenstillstand zu erreichen. Zuspruch von BSW-Chefin Sarah Wagenknecht.
Wir müssen doch in Deutschland endlich mal darüber nachdenken, wie man diesen Krieg beenden kann. Und das, was mit immer mehr Waffen nicht funktioniert, das haben die letzten 2,5 Jahre gezeigt. Deswegen finde ich, es ist wichtig, dass es diese Wortmeldung gibt.
Kritiker sehen in dem Vorstoß vor allem einen Annäherungsversuch an das Bündnis Sarah Wagenknecht. Nach den Erfolgen des BSW bei den Landtagswahlen gehe es um die Koalitionsbildung in den 3 ostdeutschen Bundesländern. Der Vorstoß sei aber unrealistisch.
Auch angesichts der Tatsache, dass Olaf Scholz gerade letzte Woche ja bekundet hat, dass er bereit sei, mit Wladimir Putin zu telefonieren und der Kreml postwendend erklärt hat, dass er überhaupt gar keinen Anlass sieht, mit dem Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu telefonieren. Das heißt, der Kreml ist nicht bereit zu verhandeln.
Trotz möglicher Friedensbemühungen, ein schnelles Ende der Kämpfe in der Ukraine ist also vorerst nicht absehbar.
Bosnien und Herzegowina kämpft mit den Folgen eines schweren Unwetters. Nach extremen Regenfällen in der Nacht zu Freitag gab es Hochwasser, Schlamm und Gerölllawinen. Mindestens 16 Menschen kamen ums Leben, weitere werden vermisst. Besonders betroffen in dem Balkanland war eine Region etwa 70 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Sarajevo. Die meisten Toten gab es in dem kleinen Ort Jablanica.
Sie suchen immer noch nach Vermissten im völlig zerstörten Jablanica. In der Nacht zum Freitag trifft ein Unwetter die Region. Heftiger Regen und Sturm lösen eine Gerölllawine aus. Sie begräbt Häuser unter sich. Das Wasser spült den Boden unter Eisenbahnschienen weg. Alka Gusic hat 4 Familienmitglieder verloren. Ihren Bruder, dessen Frau und die beiden Kinder wurden von der Flut mitgerissen. Wir brauchen Gottes Hilfe. Wie ich mich fühle, ich habe 4 meiner Lieben verloren. Das Haus ist komplett zerstört. Keiner blieb am Leben, keiner. Was soll ich noch sagen? Die ganze Region wurde schwer getroffen. Einige Ortschaften seien immer noch abgeschnitten, erzählt der Bürgermeister von Kreševo. Wir brauchen wahrscheinlich noch mehrere Tage, um in einen Nachbarort vorzudringen. Auch wenn wir schon die schwersten Maschinen im Einsatz haben. Gestern ist viel passiert, aber immer noch nicht genug, um alle gefährdeten Bürger zu erreichen. Allein in Jablanica sterben mehr als 10 Menschen. Die Polizei untersucht, ob der Steinbruch oberhalb des Dorfes nicht ausreichend gesichert war. Alka Gusic und die anderen Bewohner hoffen jetzt auf gute Nachrichten, dass die Menschen, die noch vermisst sind, gefunden werden.
Und zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Meister Leverkusen den Anschluss an die Tabellenspitze überraschend verpasst. Das Team von Trainer Alonso kam zu Hause nicht über ein 2:2 Unentschieden gegen Aufsteiger Kiel hinaus.
Als in Leverkusen die Nachspielzeit vorbei war, gab es kein Halten mehr an der Kieler Trainerbank. Marcel Rapp feierte mit seiner Mannschaft einen lange nicht für möglich gehaltenen Punktgewinn des Aufsteigers beim deutschen Meister in den dunklen Trikots, der durch Victor Boniface bereits nach 4 Minuten in Führung ging und in der Folgezeit lange keinen Zweifel daran ließ, wer diese Partie gewinnen würde. Nur 4 Minuten nach dem 1:0 ließ Jonas Hofmann den 2. Leverkusener Treffer folgen. Alles deutete auf einen klaren Bayer-Sieg hin. Bis unmittelbar vor der Pause nach Eckstoß von Holtby Abwehrspieler Max Geschwill per Schulter zum 2:1 verkürzte. In einer etwas offeneren zweiten Hälfte belohnte sich Kiel schließlich, als Gigovic im Strafraum von Frimpong zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Fiete Arp in der 69. Minute zum 2:2 Endstand. Ein Riesenerfolg für die Kieler und für Leverkusen ein Unentschieden, was sich anfühlt wie eine Niederlage.
Der 1. FC Union feiert den 3. Heimsieg in Folge in dieser Saison. Vereinsrekord für die Köpenicker in der Bundesliga. Meisterschaftsanwärter Borussia Dortmund dagegen enttäuscht an diesem Nachmittag auf ganzer Linie und bleibt in der Liga auswärts schwach. Union in Rot entschlossener und mit dem Strafstoß nach dem Foul von Schlotterbeck an Hollerbach in der 23. Minute. Den fälligen Elfer verwandelt Innenverteidiger Kevin Vogt. Sein erstes Bundesligator seit 10 Jahren, sein 4. überhaupt. Vor der Pause die Köpenicker mit einer Ecke gedankenschneller als der BVB. Vergessen mit dem 2:0. Die Führung geht in Ordnung, auch weil die Eisernen sich die wichtigen Zweikämpfe holen. BVB-Trainer Nuri Sahin enttäuscht seine Dortmunder nach der Pause immerhin mit etwas mehr Power auf dem Platz. Ex-Unioner Riasson trifft zum 2:1 Anschlusstreffer. Mehr geht nicht für die Borussia. Am Ende feiern die Berliner und das vollkommen verdient.
Die weiteren Ergebnisse. Bremen unterliegt Freiburg 0:1. Bochum gegen Wolfsburg 1:3. Im Spiel St. Pauli gegen Mainz steht es kurz vor Schluss 0:3. Bereits gestern gewann Augsburg gegen Mönchengladbach mit 2:1. Morgen gibt es noch 3 Spiele. Frankfurt empfängt Bayern München. Heidenheim hat Leipzig zu Gast und Stuttgart trifft auf Hoffenheim. Die Tabelle: München auf Platz 1 vor Frankfurt und Freiburg. Leverkusen jetzt auf Platz 5. Dortmund ist 7. Bremen auf Rang 10, dahinter Wolfsburg, Augsburg und Gladbach. In der Abstiegszone Hoffenheim, Kiel und Schlusslicht Bochum. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 6. Oktober.
Das Hoch über dem Baltikum bestimmt morgen im Wesentlichen unser Wetter. In der Nacht ein paar Tropfen im Osten und Süden, sonst ist es meist klar. Später bilden sich Nebelfelder, haben sie sich bis zum Mittag aufgelöst, scheint häufig die Sonne. Ganz im Osten noch Wolken, später ziehen im Westen und Südwesten Wolken auf, meist bleibt es trocken. In der Nacht 8 Grad an der Ostsee, minus 2 Grad an den Alpen. Am Tag 9 Grad an der Donau, 18 Grad im Westen. Am Montag ist es im Osten und Südosten zum Teil freundlich, sonst mehr Wolken als Sonne, gebietsweise Regen, Schauer und einzelne Gewitter bis 22 Grad. Ähnlich der Dienstag. Am Mittwoch Sonne, Wolken, Regen, mitunter ist es windig, bis 23 Grad.
Die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni um 23.25 Uhr fragen Demonstranten in Berlin, warum sie kurz vor dem Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel auf die Straße gehen. Außerdem Milliardengewinne durch illegales Zocken, der Glücksspielmafia auf der Spur. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend.